Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Mach mal, alles klar.
Moin und herzlich willkommen beim HSV-Talk im März. Uns gibt's noch, wir reden auch immer noch über den HSV. Wir, das bin einmal ich und den Sven habe ich noch an meiner Seite. Hallo Sven.
Wir machen das sogar relativ häufig, dass wir über den HSV reden, bloß wir vergessen immer die Aufnahmetaste zu drücken, deswegen könnt ihr nicht mithören. Aber heute haben wir mal wieder dran gedacht. Moin von mir aus.
Und wir haben sogar diesmal wieder einen Gast dabei und da haben wir uns den Timo Horn eingeladen. Moin Timo.
Moin ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf.
Timo, wir haben am Sonnabend wunderbar 3 Stunden in Wilhelmsburg verbracht auf der außerordentlichen MV. Was hat dich mehr überrascht? Dass es nur 3 Stunden gedauert hat oder das Abstimmungsergebnis?
Das ist eine sehr, sehr gute Eingangsfrage auf jeden Fall. Tatsächlich hat mich mehr überrascht, dass es nur 3 Stunden ging.
Sven, wie ging's dir?
Ja, ich überlege noch, meine größte Überraschung war eigentlich nach der ganzen Präsentation, als dann die Fragen kamen, als nach der dritten Frage Kyle Esselsgroth schon fragen wollte oder aufrufen musste zu Wortmeldung, weil er sonst keinen mehr hätte. Also da war ich doch relativ baff, muss ich sagen. Das habe ich so beim HSV noch nie erlebt. Timo, geht's dir auch so?
Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also eigentlich musste man immer so ein bisschen bremsen, dass die Redebeiträge nicht so lang sind, dass dann irgendwann die Rednerliste geschlossen wird und jetzt, also das war jetzt wirklich sehr, sehr neu, das stimmt. Aber auch mal eine schöne Erfahrung, oder?
Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass dann einige von denen, die danach noch kamen, nicht gesprochen hätten.
Ja, es ist dann immer, ist ja für viele Leute offensichtlich schwierig zu unterscheiden, also dann gerade die Kritik, die dann Richtung Sport ging, die ja nicht ganz unberechtigt ist auch, aber da eben in meinen Augen deplatziert. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ne?
Fangen wir mal
an. Mehr sachspezifische Fragen hätte ich mir halt auch tatsächlich gewünscht. Also, das ist halt so ein wichtiges Thema. Da hätte ich mir auch eine hitzigere Diskussion eigentlich erwartet.
Wobei, da wurde ja im Vorfeld schon sehr vieles eigentlich aufgefangen. Ne? Also durch die ganzen Infoveranstaltungen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von den 450 Anwesenden da unvorbereitet da war und nochmal komplett hätte abgeholt werden müssen.
Nö, das nicht, aber es gab unterschiedliche Meinungen, ganz offensichtlich. Die haben sich zumindest ja in der Zweitstimmung da wieder gespiegelt und dass es da gar keine Diskussion drüber gab, keine Pro- und Kontra-Diskussion, das hat mich gewundert.
Ja, genau das habe ich nämlich auch gedacht. Aus dieser ganzen Versammlung und von dem Verlauf, auch gerade bei den Abstimmungen, wenn ich gegen etwas bin, warum sage ich das vorher nicht? Warum gehe ich da nicht offensiv mit um und sage, hier, pass mal auf, das und das, das passt uns in der ganzen Geschichte nicht. So tappt man jetzt doch eigentlich im Dunkeln, was der letztendliche Auslöser ist für die Ablehnung der weiteren Anteilsverkäufe. Nö. Ob das eine generelle Geschichte ist oder ob das an irgendwelche Sachfragen gekoppelt ist.
Also ernsthaft, wenn das tatsächlich mehrheitlich Ultras waren, die da mit Nein abgestimmt haben bei der Frage nach weiteren Anteilsverkäufen, dann war das vorher abzusehen und deren Meinung wirst du auch nicht ändern. Da, für die gibt es da überhaupt keine
Meinung,
Diskussion.
Stimmt. Nee, der stimmt. Die Meinung von den Ultras änderst du nicht. Allerdings glaube ich, dass ja jeder, der eine Meinung hat, auch meistens für seine Meinung werben will. Und auch die Ultras gerade hätten doch eigentlich, wenn sie jetzt besonders dagegen sind, konnten sich ja auch nicht sicher sein, dass sie damit, also dass sie jetzt mehr als 25% stellen. Und dann will man doch eigentlich für die Position werben. Und dann gibt es doch mehr Redebeiträge, um eben sicherzustellen, dass ich das eben dann verhindere. Oder auf der anderen Seite eben bin und dafür werbe, damit ich das sicher durchbekomme. Und das fand ja quasi nicht statt. Also, und das hat mich dann schon gewundert. Weil die Ultras hätten es ja theoretisch in Kauf genommen, dass es dann so passiert, auch wenn sie dagegen stimmen.
Genau. Ja. Und ich denke auch, das war von Anfang an.
Das wundert mich einfach.
Mich gar nicht so sehr, weil sie ja auch in den ganzen Prozess letztlich mit der Rechtsformänderung mit eingebunden waren. Und das war ja auch bei der ersten Abstimmung, haben die Ultras ja auch einfach mit dafür gestimmt. Nur, dass sie
ja, genau,
generell gegen Anteilsverkäufe sind, das müssen sie nicht nochmal erklären, das müssten eigentlich alle wissen.
Ja, ja, richtig. Aber die Abstimmung war ja dann am Ende, zumindest schien es so, sie war ja nicht so richtig knapp, aber es schien ja so, dass es knapp werden könnte. Ja. Und wenn die Ultras sich nicht erklären, dann hätten sie in Kauf genommen, dass es trotzdem mit 75 plus irgendwas Prozent möglicherweise durchgeht. Wenn sie aber für ihre Position werben, dass sie dagegen sind, dann hätten sie noch mehr sicherstellen können, dass es nicht klappt. Versteht ihr, was ich meine?
Ich verstehe durchaus, was du meinst.
Das war auch genau mein Ansatz, Timo. Das war mein Ansatz.
Sie haben gar keine für ihre Position gemacht.
Genau. Dass einfach keine Diskussion aufgekommen ist. Und ich hätte auch ein Statement gut gefunden, wenn man sagt, hier, pass mal auf, ist ja alles schön und gut und ihr habt euch da tolle Gedanken gemacht, alle zusammen, aber wir lehnen einen weiteren Anteilsverkauf komplett ab. So ist es natürlich auch gekommen. Und also, aber halt nur per Votum und nicht per Stimme, also per Redebeitrag.
Genau, und eins möchte ich dazu noch kurz sagen, ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, dass jetzt nur die Ultras dagegen waren, weil...
Es waren nicht nur die Ultras, klar.
Genau, die Ultras, die waren in der Ecke vielleicht, also wenn es viele waren, waren es 100 Leute, würde ich mal so schätzen. Und es haben am Ende 160, glaube ich, irgendwie irgendwas um 160 dagegen gestimmt, also etwas mehr als ein Drittel der Versammlung. Und wenn man sich umgeschaut hat in der Versammlung, dann waren die auch vorher eine optische Abstimmung durchgeführt per Stimmkarte. Und da hat man überall Stimmkarten hochgehen sehen. Ja, sehr geballt in die Ecke, wo offensichtlich die Ultras saßen. Aber überall hat man trotzdem Stimmkarten gesehen. Deswegen finde ich, wenn nur die Ultras dagegen gestimmt hätten, dann wäre es durchgegangen.
Ja. Vermutlich.
Es war ja so... Man hat ja auch das Gefühl, dass irgendwo dieses Grundvertrauen einfach nicht vorhanden ist. Ne? Nach 2014, nach der letzten Ausgliederung, wo jetzt die Arbeitsgruppe natürlich nichts für kann, wie das damals gelaufen ist, es sind neue agierende Köpfe dabei. Ich finde, die haben das gut gemacht. Auch die Präsentation war vollkommen in Ordnung und auch sehr umfänglich. Alle wurden mit einbezogen. Aber sie haben es irgendwo letztlich nicht geschafft, dieses Grundvertrauen zu haben, dass man sagt, okay, ihr werdet das mit den Anteilen schon richtig machen, mit den ersten 50%, dafür geben wir euch grünes Licht. Das ist, glaube ich, momentan der Status quo beim HSV.
Völlig zu Recht. Ich meine, wenn betont wird, wir müssen nicht sofort die 50% komplett verkaufen, dann ist halt die Frage, ja, wer verkauft sie denn dann? Und wenn da wieder irgendwie jemand mit der Einstellung von Didi Beiersdorfer daherkommt, der eigentlich eher die ganze Zeit gezockt hat und auf den sportlichen Erfolg gewettet hat,
ja,
dann geht das schief. Und genau das kann keiner wollen.
Das ist, ich möchte da noch mal ein bisschen Werbung für die Versammlung machen, weil das ist genau der Punkt, den ihr gerade ansprecht. Diese ganzen Diskussionen, die wir da auch auf der Versammlung ja geführt haben, die ich da mit, also ich saß ja da bei euch auch in der Nähe mit den Jungs und Mädels, die da rumsaßen, geführt haben, aber auch vorne geführt habe oder in anderen Gesprächen geführt habe, die haben einfach massiv zu meiner Meinungsbildung beigetragen, muss ich ehrlich sagen. Und im Nachhinein, also ich kann ja auch sagen, dass ich tatsächlich auch sogar dafür gestimmt habe, also dass der Antrag durchgeht, aber im Nachhinein ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm finde, dass er nicht durchgegangen ist, je mehr ich mir Gedanken gemacht habe und je mehr Diskussion ich auch darüber geführt habe. Weil genau das, was du sagst, Tanja, ja, ist ja total richtig. Ne? Also dem jetzigen Vorstand würde ich das durchaus anvertrauen. Aber was ist halt der nächste Vorstand? Wer ist der nächste? Und das kann man nicht vorhersagen. Und da sind wir in Hamburg in den letzten, ich sag mal, 30, 35 Jahren durchaus gebrannte Kinder. Weil einen richtig guten Vorstand, die Jahre, die wir den haben, kann man, glaube ich, an einer Hand abziehen.
Sehe ich genauso. Und da gehe ich übrigens auch bei euch beiden mit, dass ich das im Nachhinein auch nicht mehr so schlimm finde, wie ich das im ersten Moment gefunden habe. Man kann ja schließlich, man hat ja Möglichkeit, noch irgendwas vorzubereiten, dass man das irgendwo, was weiß ich, dass man den Supporters Trust ins Leben ruft und dafür nochmal 10% Anteile im Verkauf anbietet oder was auch immer. Ich habe mir auch überlegt, es wäre ja theoretisch die Möglichkeit da gewesen, dass man sofort gesagt hätte, ich sag mal, Hanse Merkur stockt die Anteile auf 25% auf, plus minus, dann wären sämtliche Anteile weg gewesen.
Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Also, dass man vielleicht für die nächste Wahl entweder tatsächlich jemanden hat, wo man schon konkret sagen kann, hier könnten wir Anteile an denen verkaufen. Damit hätte man möglicherweise entsprechende Ja-Stimmen eingesammelt. Und das Thema Supporters Trust ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also um das einmal für die, die jetzt nicht auf der Versammlung dabei waren, kurz zu erläutern. Das Supporters Trust war noch ein sehr grobes Konzept, sage ich einfach mal so. Also man könnte hier und man würde eventuell das machen, waren so die Aussagen mit dem einfachen Hintergrund, dass die Vereinsführung, sowohl Supporters Präsidium als auch AG-Vorstand, ist eher durch diesen zweiten Abstimmungsschnitt als Auftrag gesehen haben, diesen Supporters Trust erst ins Leben zu rufen. Hat den Hintergrund, das kostet sehr viel Geld, da mussten sehr viele rechtliche Fragen geklärt sein, welche Geschäftsform hat der Supporters Trust, wer hat die Führung des Supporters Trust, wie ist das steuerrechtlich geregelt und so weiter und so fort. Und das kostet viel Geld und das macht man natürlich nicht im Vorwege, gibt man dieses Geld aus, bevor man überhaupt nicht weiß, ob man ihn einsetzen kann, sondern das würde man dann erst im Nachgang machen. Ich persönlich glaube aber, dass es sehr sinnvoll gewesen wäre, zumindest konzeptionell schon etwas erstellt zu haben. Ob man das dann 1:1 umsetzen kann, kann man im Nachgang ja immer noch klären. Aber dass man zumindest erstmal sagt, okay, der Supporters Trust sieht so aus, der wird ungefähr die Führung haben, keine Ahnung, einer aus dem Präsidium, einer aus der Abteilungsleitung, einer, keine Ahnung, wird extern gewählt, wie auch immer, wie das aussehen kann, aber vielleicht hätte man das schon mal konzeptionell so vorbereiten können, dass es, dass man einfach schon für die Leute mehr hat. Ja. Einfach, dass die Leute mehr was greifen können. Ja. So. Und das war's nicht. Und wenn man dann natürlich sieht am Ende des Tages, wir haben hier Anteile, die können wir verkaufen, müssen wir jetzt aber nicht, können wir irgendwann, vielleicht der nächste Vorstand und vielleicht gibt es dann auch irgendwie einen Supporters Trust, der irgendwie wie auch immer ausgestattet ist, das ist für die Leute halt nicht greifbar. Und dann kann ich verstehen, dass das Vertrauen in die jetzige Führung vielleicht da ist, aber in die als nächstes kommt, die man noch gar nicht kennt, nicht da sein kann.
Und vor allen Dingen kommt ja auch noch mit dazu, es sind nur noch 18% sozusagen übrig, weil du hast schon die bisherigen Anteilseigner und noch mal die Aufstockung von Kühne. Und es wurde ja auch schon angekündigt, dass die Leute, die jetzt Kredite für die Stadionmodernisierung gekriegt haben, dass man versucht, die Kredite irgendwie auch in Anteile dann umzuwandeln. Und dann sind das ja noch weniger Prozent, die noch übrig sind. Und was bleibt dann überhaupt noch für den Supporters Trust? Das ist eine Frage, die nicht gestellt wurde, aber auch nicht irgendwo mal thematisiert wurde.
Nee, und auch die Frage ist ja auch, wie, also beim Supporters Trust muss auch wirklich in meinen Augen vorher geklärt sein, in welcher Form kann man sich da beteiligen? Also wenn das jetzt, also es kann natürlich auch sein, dass Kleinaktionäre, in Anführungsstrichen Kleinaktionäre, die nur noch mal eine Million oder so investieren wollen, über den also Supporters Trust über den Supporters Trust abgewickelt werden, aber vielleicht ist es ja auch interessant, dass man einfach sagen kann, weißt du was, jeder, der einen Zehner über hat, kann sich da einen Bruchteil eines Anteils kaufen oder so. Weil wenn das 50.000 Leute machen, geben Zehner, ja, dann hat man eine 500.000 zusammen. Ja. Nicht so schlecht. Wenn 100.000 Mitglieder das machen würden, hätte man 1 Million zusammen. Ne? Das ist ja dann schon, ich weiß nicht, habt ihr mal ausgerechnet, was ein Anteil aktuell wert ist? Ich weiß nicht, 3, 4, 5 Millionen, sowas in der Richtung wird es sein, nehme ich an.
4 Millionen.
4 Millionen, siehst du, hätte man
für 7,5% hat, Kühn hat für seine 30 Millionen 7,5% plus minus gekriegt.
Ja.
Und das ist ungefähr 4 Millionen pro Prozent.
Genau, so, okay, aber kann der Supporters Trust 4 Millionen vielleicht einsammeln, einfach durch HSV-Mitglieder mit vielen kleinen Beträgen? Dann hat man auf jeden Fall schon mal einen Prozent zusammen im Supporters Trust. Mhm. Wer weiß. Also, und das ist ja die Frage, geht das überhaupt?
Ja.
Das wäre für mich zum Beispiel persönlich interessant, wenn ich mal 100er einsetzen kann und wenn die Werte steigen, ich kriege irgendwann 110 zurück oder so, wenn ich es dann mal verkaufen wollen würde. Also ich habe hier auch noch so eine Anleihe von damals, wann war das, 2013 oder so, 2012 glaube ich, liegen. Da ist noch nicht mal ein Zinsschnipsel abgeschnippelt. Also meistens will man das dann ja auch nicht wieder haben, wenn es mal ein 100er ist. Ne? Aber wenn es dann irgendwie um 10.000 geht, vielleicht schon.
Genau.
Das sind Fragen, die geklärt werden müssen, glaube ich.
Ja. Ich gehe da auch vollkommen mit und ich denke auch, dass das vielleicht auch genau der richtige Weg ist, die dann nochmal oder die AG dann nochmal in eine Ehrenrunde zu schicken sich genau diese Gedanken zu machen. Sie dürfen auch gerne den HSV-Talk hören. Dann machen wir uns die Gedanken für Sie. Und dann brauchen Sie genau noch zu sagen, ja, so machen wir das. Ja. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht den einen oder anderen wirklich noch abholen kann bis zur nächsten oder übernächsten MV, wenn das dann wieder auf die Tagesordnung kommen sollte.
Ja, naja, nur Michael Papenfuß hat ja jetzt auch schon angekündigt, dass oder zumindest schon mal durchklingen lassen, dass er zwischendurch nochmal irgendwie eine neue Abstimmung darüber machen will. Timo, kriegen wir jetzt alle 3 Monate eine außerordentliche MV?
Ja, das wäre lustig, dann sitzen wir am Ende wirklich nur noch mit 10 Leuten, glaube ich, weil das wird dann wirklich irgendwann ermüdend. Ich weiß nicht, ob das dann Sinn macht. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich, also wenn man jetzt die Hausaufgaben im Hintergrund macht und sagt, pass auf Leute, haben wir hier diesen, ich glaube, das ging doch um 10 Millionen Kredit oder so für die Stadionfinanzierung, ich weiß es nicht, kriegt man den, dann hätte man was Konkretes, hat man vielleicht noch jemand anderen, dass man vielleicht die 18% direkt los ist, dann kann man für die 18% eine MV machen und kann sagen, jetzt haben wir jemanden, darüber möchten wir abstimmen, ob wir denen die verkaufen dürfen. So, gut. Und wenn es am Ende nicht mal den Supporters Trust mehr braucht, dann kann man ihn ja trotzdem gründen und Geld einsammeln und vielleicht Anteilseignern, die mal ihre Anteile loswerden will, abkaufen oder so. Ja. Kann man ja auch machen. Also
Vorkaufsrechte.
Genau, eben. Und dann, ich glaube, dass man, dass das wirklich auch Zustimmung kriegt, wenn es Hand und Fuß hat, aber nicht. Ne, also ich, und das, man darf ja nicht vergessen, in den Medien haben wir ja schon wieder eine Diskussion über den Vorstand, zumindest über den Sportvorstand. Und das geistern immer jedes, ihr kennt die Namen, die jedes Mal durch die Gazetten geistern. Ich möchte jetzt eigentlich keine nennen, aber es geistern auch noch andere Namen durch die Gazetten. Und weiß ich denn, ob die weiterhin einen nachhaltigen Weg gehen wollen oder ob die sagen, ey cool, hier liegen gerade 30 Millionen auf dem Festgeldkonto, was eigentlich für die Stadionrenovierung gedacht ist, aber wenn ich die jetzt investiere, dann steigen wir garantiert auf. Oder auch nicht, kennen wir ja unsere sportlichen Wetten, die wir in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben. Und dann werden die erstmal investiert. So. Und dann stehen wir da und das Geld ist weg und am Ende sind wir dann Dritter und verlieren die Relegation gegen, keine Ahnung, Union Berlin oder so. Und dann haben wir ein richtiges Thema. Es und davor haben die Leute völlig berechtigt Angst, weil wir kennen unseren Verein alle seit Jahren. Ja.
Aber es gibt ja auch in den sozialen Medien vor allen Dingen jetzt auch noch die Diskussion, wie es denn Jonas Bolt wagen konnte, am Sonnabend beim Skifahren zu weilen und nicht bei der MV, um die ganzen Fragen zum sportlichen Bereich zu beantworten. Seid ihr ähnlich froh wie ich, dass Jonas Bolt nicht da war?
Sehr froh.
Ich habe nichts gegen Jonas Bolt. Ich hätte ihn auch da gerne gesehen. Aber wenn er die Fragen dann noch beantworten hätte müssen, dann wären wir nicht nach 3 Stunden da rausgekommen.
Nein, und die Frage ist auch, warum? Darum geht es ja nicht. Also es geht ja nicht, natürlich ist das sportliche Konzept immer ein Teil des Ganzen, gar keine Frage, aber das sportliche Konzept von Jonas Bolt, wer das jetzt mittlerweile nicht kennt, der hat den HSV nicht verfolgt. Also das sportliche Konzept ist relativ eindeutig, dass man eben versucht, auch durch sportlich mehr Geld zu generieren, als man ausgibt. Also dass man eben nicht wahnsinnige Gehälter zahlt, dass man eben nicht wahnsinnige Ablösesummen zahlt, sondern alles einigermaßen im Rahmen hält. Schon mehr als der Wettbewerb, gebe ich auch zu, aber das kennt man kennt es ja. Und was hat der auf der Versammlung dann zu suchen? Ja. Es ging nicht um Sport. Das hatten wir jetzt vor 2 Monaten gerade. Die Fragen hätte man darstellen können.
Genau. Aber da hatten wir noch den alten Trainer und insofern war da ja auch noch die ganze Welt in Ordnung. Um diese außerordentlich.
Findest du?
Na, fast. vielleicht war sie auch nur in Ordnung, weil ich nicht da war, weil ich krank war. Das kannst du auch haben. Um diese außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt mal inhaltlich so ein bisschen abzuschließen. Diese ganze Präsentation, diese ganze Information, diese ganze Zustandekommen dieses Rechtformwechsels, der ja durchaus funktioniert hat, fühltet ihr euch da mitgenommen? Habt ihr Stimmen gehört, die gesagt haben, Mensch, du, das ist aber wieder das, was die da oben machen oder so? Oder sagt ihr, das war soweit in Ordnung? Timo?
Ich fand das einen ganz hervorragenden Prozess, muss ich sagen. Das also kannte ich so vom HSV nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich noch während meiner Amtszeit, dass es da schon die ersten Überlegungen gab und wir sogar das erste Mal damals noch im Vorstandsbüro sogar mal in ganz, ganz groben Zügen allerdings abgeholt wurden, ob wir uns sowas vorstellen könnten als Supporters Club Abteilungsleitung. Also diese Gedanken gibt es schon deutlich länger und der Prozess, der startete dann, glaube ich, ja intensiv so vor 2, 3 Jahren, also nach meiner Amtszeit. Und ich finde, diesen Prozess haben sie wirklich sehr gut gemacht, weil sie erstmal waren wirklich alle am Tisch. Das war nicht nur ein Spruch auf der Versammlung von Sven, sondern das war in meinen Augen, also so wie ich das mitgekriegt habe, war tatsächlich, es war Aufsichtsräte, es waren Fans, es waren Vorstand, Präsidium, Beirat, Abteilungsleitung, also wirklich alle an einem Tisch innerhalb des Vereins, alle Gremien, was sehr, sehr gut ist. Und es wurden auch nicht, wie der Fehler wurde ja 2014 in meinen Augen massiv gemacht, es wurde sich nicht von vornherein von einer Initiative auf eine Rechtsform festgelegt und dann durfte das nicht mehr diskutiert werden, sondern es wurde halt immer wieder auf Mitgliederversammlungen auch präsentiert, welche Vorteile welche Rechtsform hat und welche Nachteile welche Rechtsform hat und sich dann auch sehr schlüssig auf eine Rechtsform geeinigt, die man dann zur Abstimmung gestellt hat. Also den Prozess fand ich wirklich vorbildlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Den hätte ich mir
Wie seht ihr das?
2014 auch schon so gewünscht. Also
Ja, auf jeden Fall. Ja, für
auch.
2014 gab es ja dann ja auch, nachdem der Vorstoß von HSV Plus kam ja auch die ein oder andere Initiative noch aus der Deckung und hat dann gesagt, wir hätten hier auch noch mal eine alternative Idee, aber das war ja nicht mehr diskutabel. Also das war ja schon fast Gotteslästerung, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also das hat ja den HSV damals massivst gespalten und das haben sie jetzt deutlich besser gemacht, finde ich.
Es war auch
Also
deutlich transparenter, warum was gemacht wird. Und ja,
genau.
es wurden einfach die Leute auch tatsächlich abgeholt. Was ich natürlich irgendwie von anderer Seite nochmal gehört habe, dass sich Leute zu wenig informiert gefühlt haben, dass so wie der HSV zu wenig Werbung für die MV gemacht hat, sehe ich nicht so, ehrlich gesagt, weil wenn du wirklich Interesse an Vereinspolitik hast, dann hast du das auch mitgekriegt. Und dann musst du da auch mal ein bisschen selber in Vorleistung gehen und dich selber informieren. Du kannst nicht erwarten, dass du alles immer vorgekaut kriegst und mit einem schicken Slogan noch irgendwie um die Ohren gehauen bekommst und gesagt bekommst, das musst du wählen. Also irgendwie ein bisschen Eigenverantwortung finde ich dann doch mal ganz nett für die HSV-Mitglieder.
Ja, genau. Also wenn man das natürlich mit 2014 vergleicht, dann fehlte da das große Marketingpaket.
Ja.
Das muss man schon sagen. Also das fehlte, aber das große Informationspaket, das fehlte halt nicht. Also ich weiß gar nicht, wann es zu irgendeinem Thema mal so viele Informationsveranstaltungen gab wie zu diesem. Es war ja in den letzten 4 Wochen gefühlt jede Woche irgendeine Infoveranstaltung vom HSV, die auch beworben wurde. Das heißt, wenn man die HSV-Medien verfolgt, dann kam man ja gar nicht drum rum, das mitzubekommen. Dass man dann nicht eine Woche vorher noch jeden Tag irgendwie einen Social Media Post macht, kommt alle zur AOMV oder so. Okay, aber weiß ich nicht. Also, das hat nun wirklich jeder mitbekommen, dass diese Veranstaltung ist. Und
Zumindest jeder, der sich dafür interessiert. Also.
jeder hat auch eine E-Mail gekriegt.
Ja.
Jedes Mitglied hat eine Einladung per E-Mail bekommen. Entschuldigung, also, wie willst du die Leute denn noch informieren? Also verstehe ich nicht. Und also die Kritik kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, ich kann nachvollziehen, dass man das vielleicht irgendwie übersieht in diesem ganzen Überfluss der Medien, die man heute so kriegt. Aber das ging jetzt über so einen langen Zeitraum, über die letzten Mitgliederversammlungen, über die ganzen Infoveranstaltungen, über E-Mails, über Social Media und so weiter, kamen diese Informationen. Was willst du denn noch machen? Geht ja gar nicht. Also kannst du noch jedem irgendwie einen Luftballon irgendwie über mit dem Hubschrauber abwerfen oder so. Also weiß ich auch nicht. Irgendwo weiß ich nicht. Also
Nein,
ja.
Timo, können wir, glaube ich, abhaken. Ich denke auch, dass das absolut ausreichend, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen mehr als das war, was diese Bekanntmachung betrifft. Und trotzdem waren es dann letztlich bei so einem richtungsweisenden Thema gerade einmal 450 Menschen, die dann oder HSVer-Mitglieder, Stimmberechtigte, die sich nach Wilhelmsburg begeben haben. Tanja, war der Termin in der Länderspielpause verkehrt? Was man jetzt teilweise hört und liest, hätte man das irgendwann anders an einem Spieltag oder sonst was, wo sowieso alle in Hamburg sind, machen sollen? Oder ja.
An einem Spieltag hätten die gleichen Leute gejammert, das wird ja alles zeitlich viel zu eng und Da hat man ja überhaupt keine Zeit zu diskutieren und überhaupt. Und man will ja auch noch irgendwann wieder nach Hause kommen. Also egal, wann sie es legen, es gibt immer irgendwelche, die sich beschweren. Also du
Ist,
kannst
man
es
muss
nicht zu
dazu.
100.000 Leuten recht machen.
Man muss dazu auch, glaube ich, nochmal einordnen, dass es ja auch relativ schwierig ist, das am Spieltagswochenende zu machen. Also man kann natürlich dann auch den anderen Tag nehmen, theoretisch,
Genau.
aber so eine Versammlung hat halt eine gewisse Vorlaufzeit, die man in die Planung gehen muss. Welche Location bekomme ich zu welchem Tag? Was ist frei? Welche Größe benötige ich? Und dann musst du eben auch immer gucken, gibt es eigentlich schon die Termine für den Spieltag? Weil ich kann eine Versammlung natürlich wunderbar für einen Sonntag planen. Und dann fällt der Termin des Spiels plötzlich auf den Sonntag und dann stehe ich da. Weil die Terminierung kennen wir alle als Fußballfans, ist ja manchmal ein bisschen knapp. Also sonst kannst du es wirklich nur machen, dass du den letzten Spieltag nimmst im Mai, der fest terminiert ist und machst es da auf den Sonnabend. Aber da haben die Leute dann meistens auch andere Sorgen, als zur Mitgliederversammlung zu gehen. So. Und also diese Vorlaufzeit, die einfach so eine Organisation für so eine Mitgliederversammlung braucht, das gibt's auch, kannst du auf dem Spieltag eigentlich fast nicht realisieren, weil die Terminierung dann eigentlich nie steht.
Ich fand es jetzt sowieso schon bemerkenswert, dass sie letztlich innerhalb von 2 Monaten haben sie diese außerordentliche MV aus dem Boden gestampft. Ich glaube, da haben einige Menschen viele Überstunden machen müssen, um das irgendwie hinzukriegen oder zumindest ein paar graue Haare davon bekommen.
Ja, das glaube ich auch.
Also.
Ich glaube aber ehrlicherweise, obwohl ich da nicht mehr im Prozess bin, glaube ich schon, dass man den Termin sich schon deutlich vorher ausgesucht hat und auch die Location vorher schon mal angefragt hat, ob das da möglich ist. Also das war dann auch wahrscheinlich der große Vorteil, dass das Basketballspiel, was dann den Sonntag stattfand, dann ja in der O2 World heißt sie jetzt, ne? Statt oder wie heißt die? Barclays Arena.
Genau.
Das komme ich schon wieder selbst da
Alle
durcheinander.
drei
In
Namen
der
durch.
alle drei Namen durch, in
Yay.
der Barclays Arena stattfand und eben nicht in Wilhelmsburg, weil das ist dann natürlich, dann hätte man das ja auch gar nicht machen können. Ja, also und das muss man schon ein bisschen mit gewissem Vorlauf machen, glaube ich. Also. Und das ist dann halt, ich meine, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch, wir haben auch früher montags abends auf einer Mitgliederversammlung gesessen, ne? Und das ging auch. Also, und dass sie jetzt am Sonntag
Haben sie auch
stattfindet
alle
oder am,
gemeckert.
ja, natürlich, aber auch zu Recht, weil man da ja manchmal
Klar.
bis nachts um eins gesessen hat, weil da jeder nochmal, ne, jeder noch mal was sagen wollte. Und jetzt findet sie halt auf dem Sonntag oder auf dem Sonntag statt und das sind doch eigentlich gute Termine. Und für jeden wunderbar zu erreichen.
Sehe ich auch so, aber angesprochen wollte ich das einmal haben. Und ja,
Ich hätte da noch so ein
jetzt.
kleines Apropos mit reinzuwerfen.
Na, dann mal los.
Wo wir denn schon mal bei langfristigen Plänen sind, wie sehr sind denn die jetzt von Erik Huber über den Haufen geworfen worden? Schafft er es noch mit der Entschuldung des HSV, obwohl er jetzt nicht mehr Anteile verkaufen darf?
Ja,
Sven,
ich glaube,
glaubst du an ihn oder Timo? Ja.
nee, fang mal mit Sven, darf auch mal was sagen.
Ich soll was sagen, ach du Schande. Dann könnte ich mich auch irgendwo anders einladen lassen. Nee, schaffen ja, aber es wird natürlich entsprechend länger dauern. Ist ganz klar, wenn du die Schulden, irgendwelche Schulden in Anteile umwandeln kannst, wenn du aus Anteilsverkäufen Geld hast, um Darlehen abzutragen, dann geht das natürlich schneller, als wenn du diese Möglichkeit nicht hast. Da brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu unterhalten. Was natürlich großartig war, das war diese Vision eines Finanzvorstandes zu hören, der wirklich die Gesundung des Vereins in den Mittelpunkt seines Handelns stellt. Das fand ich nicht zum ersten Mal herausragend, auch die Art und Weise, wie Erik Huber das erklärt hat, was er da macht, dass er leider wieder keine grauhaarigen 60-Jährigen verpflichten will mit dem Geld, sondern lieber ein paar Schulden abbauen. Also wie er das gesagt hat und auch was er davor hat, also das hat sowas von Hand und Fuß. Ich muss da sagen, da muss ich sämtliche Hüte ziehen und man kann nur sagen, schade, dass wir ihn erst so spät als Finanzvorstand bekommen haben. Sonst könnte der HSV schon wesentlich besser dastehen. Also das sind so meine Gedanken zu diesem Themenkomplex. Timo, du darfst mich widerlegen.
Und das Ganze alles, ohne dass man auf die Serviettenfaltung im VIP-Bereich achtet. Ne? Also die Diskussion hatten wir ja auch schon mal vor einigen Jahren, dass man. Also das ist, nee, ich bin da total bei dir. Mit Erik haben wir da, glaube ich, echt einen guten. Und vor allen Dingen das, was er gesagt hat, also das hat mir wirklich imponiert. Und was wirklich überraschend ist, Na, eigentlich ist es nicht überraschend, aber ich nehme ihm das halt auch voll ab. So,
Da hat ja auch
und
schon
das ist,
geliefert.
ich, genau, er hat auch schon geliefert. Also, das nehme ich, das ist deswegen nicht überraschend, weil ich Erik halt kenne. Deswegen ist es nicht überraschend, aber eigentlich ist es trotzdem überraschend, dass ich einem HSV-Vorstand wirklich abnehme, was er da sagt. Das, aufgrund der Erfahrung der letzten, ja, was habe ich gesagt, 35 Jahre ist das dann doch überraschend irgendwie. Aber das, was Erik da macht und was er sagt und auch vor allen Dingen, wie er es sagt, ich finde, das, und das muss ich einfach nochmal loswerden, wirklich beeindruckend, mit welcher Wertschätzung er jeder Frage auf der MV auch wirklich entgegengekommen ist. Dass er wirklich die Frage, egal ne, für wie komisch man sie auch gehalten hat in dem Moment, die er ernst nimmt, die er beantwortet mit einer wirklichen Ernsthaftigkeit, finde ich wirklich beeindruckend. Und so einen können wir uns wirklich nur wünschen und da kann ich dir auch nur beipflichten, Sven. Schade, dass wir ihn erst seit jetzt einem Jahr, glaube ich, haben, ne? Oder
Ja,
zwei, ich weiß es gar nicht,
gutes
krieg es nicht
Jahr.
mehr ganz hin.
Anderthalb.
So, und genau, und ja, ich glaube auch, dass er die Entschuldung hinbekommt. Und ein großer Schritt ist mit dem 30 Millionen Wandeldarlehen von Kühne ja schon getan. Also, das ist ja schon ein richtiger großer Schritt dann auch tatsächlich. Und ja, vielleicht wird es ein bisschen länger dauern, aber möglicherweise jemand, der Interesse hat, seinen bisherigen Kredit, den er immer den HSV gegeben hat, zu wandeln, der verliert das Interesse ja nicht, weil jetzt das Votum so ausgegangen ist, sondern der behält es ja vielleicht weiter und bei der nächsten Abstimmung hat man dann vielleicht was Konkretes, dass man das eben machen kann und dann kriegt man es trotzdem hin. Ne? Was ich halt schade finde, und das ist eigentlich wirklich also das Kind ist halt früher in den Brunnen gefallen, dass wir dann halt einen schuldenfreien HSV haben, aber unsere Anteile quasi alle verkauft. Naja, 50%, 50%, okay. Aber tatsächlich, das ist natürlich eigentlich nicht so geil, sondern es wäre ja viel schöner, wenn man irgendwie die Anteile noch alle verkaufen könnte, obwohl man schuldenfrei ist und dann eben auch tatsächlich sportlich eine Stufe höher klettern zu können. Mit einem nachhaltigen Weg.
Gut.
Zumal man ja davon ausgehen kann, dass wenn alle Anteile verkauft sind und alle Schulden getilgt sind, der nachfolgende Vorstand wird das bestimmt wieder alles einreißen und Schulden machen ohne Ende.
Ja, da brauchen wir halt einen Aufsichtsrat, der dann auch darauf aufpasst, ne? Und das ist ja auch eine Sache, die wir dann eben bei dieser ganzen Diskussion um diesen zweiten Abstimmungsschritt mit den zu verkaufenden Anteilen eben auch nicht vergessen dürfen. Wir haben ja eine Sicherheit, das hat ja Michael Papenfuß ja auch gesagt in dem Abendblatt-Podcast, glaube ich, dass ein Aufsichtsrat ist und wenn ein Vorstand gegen diese Leitplanken quasi verstößt, dass der Aufsichtsrat dann eben auch entsprechend handeln würde. Aber das ist dann halt leider ein bisschen zu spät. So. Also das ist so, als wäre ich gegen einen Baum fahre und mich dann anschnalle. Ne? Das ist dann ja nicht wirklich mehr zielführend. Aber vielleicht schreckt es ja tatsächlich einen Vorstand ab, das zu tun, weil er dann Angst hat, seinen Job zu verlieren. Aber insgesamt, ja, es braucht, glaube ich, die Fanschar oder die Mitglieder beim HSV brauchen halt einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Die sind einfach gebrannte Kinder, muss man einfach so sagen.
Auf jeden Fall. Und was da schon alles passiert ist in den letzten Jahren, das möchten wir jetzt auch gar nicht wieder aufkochen und am liebsten ein bisschen verdrängen. Natürlich ist es so, dass diese Richtlinien, man immer nicht genau weiß, von wo sie jetzt vorgegeben sind. Ist es jetzt wirklich der neue Vorstand um Huber und Bolt oder so, die sich jetzt diesem Vorhaben der Konsolidierung unterworfen haben, oder ist das wirklich strikt vom Aufsichtsrat vorgegeben? Nur so geht's und nicht anders. Man weiß es nicht. Und was passiert, wenn irgendwo der sportliche Erfolg wirklich noch ein paar Jahre ausbleibt und man dann irgendwo jemanden holt, der dann ganz schnell irgendwas erreichen möchte, ob man dem dann widerstehen kann, ist die große Frage und wird eine Riesenherausforderung werden, wenn es denn so weit kommt.
Also mein Eindruck ist, dass das von niemandem vorgegeben ist, sondern dass das die Gesamtstrategie des HSV einfach ist und da alle tatsächlich auch die so verfolgen wollen. Also vom Aufsichtsrat übers Präsidium bis hin auch zum Vorstand ist es, glaube ich, die Gesamtstrategie des HSV, weil sie auch gesehen haben, also ich glaube, wäre man in den letzten 5 Jahren nochmal ins Risiko gegangen und das wäre schief gegangen, dann hätten wir uns auch abmelden können. Also dann wäre die Insolvenz nicht mehr weit gewesen. Das, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Und deswegen ist dieser Weg der Konsolidierung auch alternativlos.
Zumal man das dann während der Pandemie auch noch mal gesehen hat, wie
Ja.
brüchig das ganze Konstrukt dann auch sein kann
Genau.
und
Und
wie schnell
genau, und dann
das
hast
sich drehen kann.
genau, und dann haben wir natürlich ein paar auch ganz gute Transfers gehabt. Nicht zuletzt Onana, der uns ja immer noch jedes Jahr ein paar Millionen in die Kasse spült, der dann natürlich auch dazu beigetragen hat, dass man eben auch weiterhin in Spieler investieren kann, ne? Dass man eben auch immer einen guten Kader aufbauen kann, ohne jetzt ins finanzielle Risiko zu gehen. Und das hilft natürlich dann auch weiter einfach. Das ist natürlich dann schon gut. Das braucht man dann ein bisschen. Aber irgendwann, und da habt ihr natürlich recht, irgendwann kommt vielleicht ein Vorstand, der dann ungeduldiger wird. Und eins muss man auch sagen, irgendwann werden auch die Fans ungeduldig.
Genau.
Und die wollen jetzt auch mit aller Macht in die Bundesliga. Ich habe auch keinen Bock mehr. Also ich bin ja wirklich viele Jahre lang auch echt okay mit dieser Liga so. War ja immer spannend und immer vorne mitspielen und mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Macht natürlich dann am Ende auch Spaß, auch wenn das Ende immer frustrierend war. Aber irgendwann, ich möchte auch mal wieder nach Dortmund fahren jetzt.
Ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zu von deplatzierten Wortbeiträgen auf der MV zu wohlplatzierten Talkbeiträgen im HSV-Talk.
Oh,
Timo,
sehr schön. Das war eine rhetorische Perle gerade.
ja, ne? Also, das war auch total spontan. Tanja lacht nicht. Timo, wir hatten ja die Kritik an Jonas Bolt auch bei der MV jetzt, der jetzt natürlich auch nicht da war und das wurde da ja nun auch bemängelt. Momentan steht Jonas Bolt sehr stark im Wind, um das mal so auszudrücken. Kann ihn jetzt wirklich nur noch der Aufstieg retten? Müssen wir uns sonst im Sommer Gedanken machen, dass wir einen neuen Sportvorstand brauchen?
Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden. Das mal zur Einführung. Also man muss, bei Jonas Bolt finde ich, muss man ein bisschen weiter ausholen, weil auf der einen Seite hat er natürlich jetzt schon irgendwie, oder verpasst jetzt das vierte Mal, glaube ich, oder ist das sogar schon das sein fünftes Mal? Ich glaube,
Ist
ist ja
sein
auch egal.
fünftes Mal.
Sein
Ist
fünftes
sein,
Mal.
wäre sein,
Viereinhalb
wäre
Jahre
sein
sogar jetzt.
fünftes Mal, wo er dann den Aufstieg verpasst, immer mit wahrscheinlich, zumindest in den meisten Fällen, dem teuersten Kader, den meisten Investitionen und eigentlich auch dem besten Kader. Und das ist dann natürlich irgendwann, kriegst du das dann schwer gerechtfertigt, auf diesen Sportchef zu setzen. Auf der anderen Seite ist aber auch Teil dieses Konsolidierungsweges gewesen, der den HSV wieder zu einem, finde ich, seriösen Verein gemacht hat. Und das sind einfach Verdienste, die ich ihm sehr, sehr hoch anrechne.
Du sagst dieses wieder so locker. Wann war denn der HSV mal ein seriöser Verein?
Gute
So,
Frage.
um 1960 rum.
So, ja, wahrscheinlich. Nee, ich würde jetzt mal fast sagen, auch wenn da natürlich im Hintergrund immer viel Gepolter war, aber die 2000er Jahre hatten wir schon mit Beiersdorfer und Hoffmann zusammen eine relativ erfolgreiche Vereinsführung. Da hat es zwar im Hintergrund immer ganz gut gescheppert, auch auf Mitgliederversammlungen. Da gibt es ja einige großartige Erinnerungen, für die man sich manchmal ein bisschen schämt und manchmal ein bisschen lächelnd zurückguckt heutzutage, aber das war dann trotzdem schon, das hat ja gut funktioniert und auch wirtschaftlich war es ja dann auch echt in Ordnung. Aber ja, das deswegen vielleicht so ein bisschen das Wieder. Aber auf jeden Fall hat er uns zu einem aktuell, finde ich, seriösen Verein und ernstzunehmenden Verein wieder gemacht. Nicht wieder, das habe ich wieder gesagt.
Ja,
Ihr wisst, was ich meine.
Jo.
Tanjas Kommentar in solchen Momenten ist eigentlich nicht mein HSV. Oder
Ja,
Tanja?
genau.
Ja, aber ich mag diesen HSV, das muss ich sagen. Deswegen verfechte ich auch grundsätzlich irgendwie. Ich bin pro Jonas Bolt, das sage ich so ganz klar. Eben weil ich die vergangenen 5 Jahre ihm sehr hoch anrechne, was er beim HSV geschaffen hat, auch was die Identität, was die Wertegemeinschaft anbetrifft, das war nie so deutlich wie in den vergangenen 5 Jahren
Das
und auch nie
stimmt.
so positiv wie in den vergangenen 5 Jahren.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz bleibt am Ende natürlich
Natürlich der
an ihm der
sportliche,
sportliche
ja.
Erfolg. Das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, der am Ende dann auch dazugehört und stimmen muss. Das, was ich immer denke, ist, dieser Weg, den wir gehen, der ist eigentlich so vernünftig und wirklich gut und eigentlich so viel besser, als ihn so viele andere Vereine gehen.
Warum funktioniert das nicht?
Es muss funktionieren einfach. Es kann nicht sein, dass es nicht funktioniert. Das wäre nicht gerecht.
Es kann ja nicht sein, dass du irgendwie 5 Jahre lang oder 6 Jahre lang in eine Saison rein startest und dir eigentlich die anderen Vereine anguckst und dir sagst, wir haben fußballerisch den besten Kader. Also jetzt komplett ohne Vereinsbrille auch. Und am Ende wirst du Dritter oder Vierter. Das geht nicht.
Nee.
Das ist unfair.
Ja, ist es auch. Da bin ich total bei dir. Es ist einfach auch nicht gerecht. So. Aber nichtsdestotrotz, zu dieser ganzen sportlichen Bilanz gehört halt auch, und das muss man halt leider auch so benennen, dass uns Mannschaften wie dieses Jahr St. Pauli und aktuell Kiel, davor das Jahr waren es Darmstadt und Heidenheim, davor Bremen und Schalke, lasse ich mal dahingestellt, aber dann war es auch mal nochmal Heidenheim, die in der Relegation vor uns gelandet sind, und Bielefeld und Union Berlin. Und wer ist da noch alles aufgestiegen vor uns?
Paderborn und wie sie alle hießen.
Ja. Paderborn, genau, Fürth, Kräuter Fürth und so. Ja. Also alles Mannschaften, da haben uns Mannschaften abgehängt. Das darf eigentlich nicht passieren. Und da muss man dann eben sagen, dass an diesem Punkt muss die sportliche Führung einfach dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und das ist keine Frage des, wir müssen jetzt den Weg der wirtschaftlichen Vernunft verlassen, weil wir hatten einen teureren Kader als alle die und den besseren Kader als all diese Mannschaften. Und wir sind trotzdem dahinter geblieben. Und das kann einfach nicht sein.
Aber warum ist das so, Timo? Du, wenn du jetzt schon mal die Probleme erkennst, dann wirst du ja bestimmt auch schon eine Lösung in der Hosentasche haben und in 3 Worten erklären können, warum der HSV ist seit Jahren denn nicht schafft, das Potenzial, was eigentlich theoretisch vorhanden ist, praktisch abzuholen,
umzusetzen. Wenn ich das jetzt in 3 Worten hätte, dann würde ich nicht mit euch hier sitzen, bei allem Respekt, sondern dann wäre ich mit Jonas Bold im Skiurlaub wahrscheinlich.
Ich habe das sogar in 3 Buchstaben, die Lösung.
Ja, oh, da bin ich gespannt.
Ja, HSV.
Ja. Ja, das ist so. Wahrscheinlich die Lösung. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man es wirklich hin? Und was mich jetzt diese Saison einfach so ärgert, dass ich einfach so viele Spiele gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, dass die letzte Überzeugung in der Mannschaft fehlt oder die letzten 10% der Leistung fehlen. So. Und dass man das nicht rausgekitzelt bekommt. Man sagt ja immer so schnell, ja, beim HSV ist dann so schnell Wohlfühloase, aber das glaube ich gar nicht so. Aber das ist ja die Frage, woran liegt es, dass es so Mannschaften gibt, die gefühlt jedes Spiel an ihr komplettes Leistungslimit gehen können und wir nicht.
Und das über Jahre. In unterschiedlichsten Konstellationen, mit unterschiedlichen Mannschaftszusammenstellungen und so weiter und so fort. Wieso immer wieder kriegt man das nicht hin?
Ja, ich weiß es auch nicht. Verstehst du?
Könnte eventuell auch an den Gegner liegen, weil die sind gegen den HSV immer bei 110%. Das ist das Problem dabei.
Schalke auch. Und die sind zwischendurch auch mal aufgestiegen.
Ja, und ich halte das immer für so eine wunderbare Ausrede, das ist immer so einfach. Dass wir trotzdem die Einzigen sind, gegen die Osnabrück gewinnt, das kann dann einfach nicht sein. Ja. Und Bayern hat dieses gleiche Phänomen und die sind trotzdem 13 Jahre am Stück Meister geworden. So, oder 12, keine Ahnung, habe ich vergessen. Also kann ich auch langsam nicht mehr zählen, wie oft die schon Meister sind. Aber die haben es ja auch schon immer gehabt eigentlich. Und trotzdem gewinnen die irgendwie ihre Spiele. Mhm. Und Wiesbaden, muss man auch sagen, haben im letzten Spiel gegen uns auch wieder diese 110% rausgehauen. Und trotzdem haben wir dann mal wieder gewonnen. Weil wir dann eben, wenn wir an unsere 100% kommen, besser sind. Aber warum kommen wir so oft nicht an die 100%?
Das ist halt die Frage. Also ich denke, das ist ein ganzes Konglomerat von Dingen. Also einmal die eigene Resilienz, auch dann halt die Übermotivation beim Gegner. Und dass du da diese Balance irgendwie nicht hinkriegst, weil...
Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Warum müssen wir Kaiserslautern in der Hinrunde erst 3-1 zurückliegen, bevor wir uns selber irgendwie am eigenen Zopf wieder aus dem Schlamm ziehen und das 3-3 schaffen? Warum müssen wir in Kiel erst nach 60 massiv schlechten Minuten 2-0 hinten liegen, bevor wir dann plötzlich gut werden und 2-2 erreichen und dann wieder schlecht werden und verlieren? Aber warum warum geht das dann plötzlich? Warum, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, das haben wir so oft bewiesen, zumindest auch unter Tim Walter in der letzten Saison mit 3-0 in Karlsruhe hinten, 3-0 in Heidenheim hinten und so weiter. Warum können wir dann plötzlich von jetzt auf gleich besser sein? Und vorher schon vorher so schlecht. Warum können wir nicht von Anfang an so gut sein?
Das und verstehe warum ich. Warum klappt nicht mal mehr das unter Baumgart jetzt, siehe mal Düsseldorf oder Osnabrück? Ne? Ja. Wo es dann ja die ganze Zeit nicht besser wurde.
Ja, das verstehe ich. Ich hoffe, dass es jetzt nach dem Wiesbaden jetzt so ein Schlüssel war. Ja. Wenn wir dann ja Sonntag gewahr werden irgendwie, aber das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht.
Ich glaube, die verstehen auch ganz viele andere Menschen nicht, davon ist abgesehen.
Ja, das befürchte ich auch. Ja.
Also wir halten mal fest, also der Vorstand, der darf diesen Podcast gerne mal hören, dem Trainer wird das nicht viel bringen, weil er wird dann nicht allzu viel Neues raushören können, weil die Probleme wird wahrscheinlich selbst so ein durchschnittlicher Bundesliga- oder Zweitliga-Trainer schon erkannt haben.
Ja, ich weiß auch nicht, ob Jonas was bringt, wenn er es hört, weil der steht ja wahrscheinlich selber da und denkt sich, wie kann das sein, dass man so zwei Gesichter immer wieder zeigt?
Ich meine, es ist doch die wirtschaftliche Seite, wo wir den Aktienverkauf vorbereitet haben.
Ja, das wäre gut. Also, das können wir auf jeden Fall hören, ja.
Sind wir ein bisschen besser als bei der Lösung der sportlichen Probleme. Wenn wir dieses Kapitel Bold einmal abschließen wollen, finde ich nochmal ganz wichtig festzuhalten, was Tanja gesagt hat, wie sich unser Verein, und in dem Moment ist es noch ein Verein, in den letzten 5 Jahren oder auch vielleicht schon ein bisschen länger entwickelt hat, dass man sich mit sehr, sehr vielen Sachen, die passieren, identifizieren kann. Ich möchte bloß mal an die Choreo für Genevieve Favre erinnern, wie rührend und wie toll ist das, dass die Fanszene sowas macht für jemanden, der so lange strikt im Hintergrund gearbeitet hat. Da kann man ja eigentlich nur feuchte Augen kriegen, wenn man sowas sieht, Timo. Du kennst die Genevieve, ne?
Ja, ich kenne sie. Ich habe jetzt also natürlich in meiner Zeit als in der Abteilungsleitung, da haben wir dann schon auch die ein oder andere Überschneidung gehabt. Ansonsten, ich war vor 25 Jahren auch mal im Fanhaus und kannte sie natürlich da, aber das war jetzt nicht so ein enges Verhältnis. Aber sie war einfach immer, also wie ich sie in Erinnerung habe, egal wer da kam, völlig vorurteilsfrei, hat sie einfach mit jedem, die war einfach super nette, liebe Frau.
Ja, immer total einfach, offen und
genau.
Herzlich auch dabei.
Total, total herzlich, offen, dankbar und was ich immer super finde, komplett vorurteilsfrei. Also egal wer da gerade ankam, ob das der Hardcore-Ultra war oder irgend sonst wer. Das war einfach erstmal nur der Mensch. Ja. Und nichts anderes. So. Und das ist, so habe ich sie zumindest wahrgenommen und großartig, 38 Jahre oder was, in dieser Funktion, hat natürlich auch echte Fangenerationen mitgemacht, ja. Soll man so sagen. Ne? Großartig.
Und bei
also ganz tolle Frau.
Einen positiven Eindruck hinterlassen, weil sonst hätte es diese Choreo nicht gegeben.
Genau. Ja, genau. Also ich kenne aber auch niemanden, der sie irgendwie nicht positiv wahrgenommen hat.
Ja, ich glaube, das geht auch nicht.
Nee, ja, genau. Wollte ich zumindest völlig noch angesprochen haben, aber auch
das sind, diese... Genau, aber das, was du sagst, ist ja richtig. Das sind ja natürlich so Sachen, wo die Fanszene, also der gesamte Verein mittlerweile auch ein Gespür einfach für sowas entwickelt hat.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Wir erinnern uns ja an früher, ich meine, ich glaube, das war immer so, das hat mein Vater, war immer so dieses... Bei uns hat nicht mal Manni Kals ein Abschiedsspiel gekriegt, so nach dem Motto. Ne? Also der HSV hat halt nie ein Gespür für solche Sachen. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass der HSV für sowas ein Gespür bekommt. Und da geht es dann nicht um die Legenden oder sonst was oder Stars der Mannschaft, sondern da geht es eben auch gerade ganz besonders um die Leute, die im Hintergrund eigentlich so super wertvolle Arbeit leisten, wie Genevieve zum Beispiel, dass die einfach dann auch gewürdigt werden. Und das ist einfach großartig. Und ich finde, diese Entwicklung, die ihr angesprochen habt, ist eigentlich so seit, ich sag mal, so kurz vorm Abstieg, ich sag mal, dieser Wechsel von Hollerbach zu Christian Titz irgendwie, da habe ich das Gefühl, dass der Verein insgesamt positiver wahrgenommen wurde plötzlich und mit dem Abstieg dann ja auch damals dieser Appell an die Fans, der dann kommunikativ dann ja auch echt gut begleitet wurde und so haben wir uns dann echt super weiterentwickelt. Und die Hausaufgaben haben wir jetzt in allen Bereichen gemacht und im Sportlichen muss das jetzt zum Erfolg führen.
Gut.
Geht gar nicht anders.
Wir gehören jetzt zu den Guten. So.
Wir gehören so. Jetzt zu den Guten. So. Ja, gehörten wir eigentlich schon immer, aber, ja. Aber das haben wir nur ganz gut versteckt.
Ja. Dann wollte ich, kann ich euch aber nicht entlassen jetzt heute, ohne nochmal so 3-4 Worte über den Trainer loszuwerden, weil wir haben jetzt ja seit, wie lange ist denn das jetzt wieder, 4 Wochen, neuen Trainer. Wir haben ihn hier bei uns im Podcast noch nicht besprochen, woanders wurde schon genug drüber geredet. Deswegen möchte ich zumindest mal so eine kleine Einschätzung über die erste Zeit, über den Menschen und den Trainer Steffen Baumgart. Wie nimmst du ihn wahr, Timo?
Ich finde ihn als Menschen total angenehm. Ich finde, das ist einfach echt ein cooler Typ. Er ist so ein bisschen so, also ich finde, der passt halt ins Leben. Der, ne, mit dem kannst du, ich kann mir immer, mit dem kannst du auch irgendwo in einer Eckkneipe am Tresen sitzen, da kannst du ihn auch treffen. Und dann und ist plötzlich einer wie du und ich, so habe ich das Gefühl. Das mag ich unheimlich gern und ich finde, dass er auch einer ist, der die Probleme, die in der Mannschaft oder auf dem Spielfeld oder wo auch immer passieren, auch einfach so anspricht, wie sie auch der Fan in der Kurve ansprechen würde. Ob das jetzt so Trainer-like ist und das sich für so jemanden dann so schickt, weiß ich nicht. Aber ich finde es immer erfrischend, wenn da einer mal kein Blatt vor den Mund nimmt. Und deswegen finde ich ihn eigentlich echt einen coolen Typen und hoffe, dass er natürlich auch erfolgreich ist, ganz uneigennützig. Aber das wird sich halt zeigen. Die ersten Spiele waren sehr ernüchternd, fand ich. Also das waren ja jetzt schon 3 Spiele, ne? Elversberg,
4.
Sehr knapper Sieg.
Hm?
Erste, 4, sogar schon 4. Stimmt, genau. Das waren sogar schon 4 Spiele.
Genau.
4 Spiele, genau.
2 Siege,
ja, genau.
2 Niederlagen.
Ja, genau. Also Osnabrück und Düsseldorf. Also Düsseldorf war wirklich, also ich war auch in Düsseldorf. Das war wirklich ein Drama, ne? Also da, also Osnabrück auch, ne? Also keine Ahnung, das Heimspiel. Das war wirklich, wirklich auch schlimmer Fußball, fand ich.
Ja.
Und man hatte so das Gefühl, finde ich, dass die Mannschaft nicht so recht wusste, wo sie hinlaufen, was sie machen soll. Gegen Wiesbaden fand ich, das war wieder, das hat mir gut gefallen. Also das hat mir auch, also klar, es brauchte so einen Dosenöffner, so ein abgefälschter Schuss, der dann irgendwie ins Tor fällt. Aber danach hat die Mannschaft, wurde gefühlt von Minute zu Minute sicherer und hat dann auch wirklich gut gespielt und hätte ja auch deutlich höher gewinnen müssen, finde ich. Und ich hoffe, dass wir genau an dieser Leistung jetzt anknüpfen können. Weil es hat mir so ein bisschen diese Tugenden, die er eigentlich hat, so dieses, das viel mehr Laufen, viel mehr Energie zeigen auf dem Feld. Das sind eigentlich das, was ich mir auch erhofft habe. Und das habe ich gegen Wiesbaden das erste Mal so richtig gesehen.
Das hat mich auch ein bisschen überrascht in den ersten Spielen eigentlich. Hieß es immer, Steffen Baumgart ist Verfechter von Offensivfußball und das sah offensiv so sehr, sehr harmlos aus.
Das stimmt, also, ja.
Das fand ich auch ein bisschen erschreckend.
In den ersten 3 Spielen war ich wirklich entsetzt von dem, was passiert ist. Man erwartet ja zumindest einen kleinen Trainereffekt, so dass das, was weiß ich, die Spieler sich 2% mehr reinhauen, weil sie sich beim neuen Trainer anbieten wollen. Dass da irgendwo eine neue Idee kommt, die sichtbar auf dem Platz wird oder so. Aber das war ja wirklich in den ersten 3 Spielen. Und da kann man das 1-0 gegen Elversberg ja gerne mit eintüten.
Ja.
War das wirklich gar nichts. Und jetzt gegen Wien war das natürlich schon wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, war noch nicht alles perfekt. Timo, du sagst das, also da waren Umschaltsituationen wieder bei, wo man sich das Haupthaar hätte raufen können, wenn man dann wollte, aber sowas dann 3-0 zu gewinnen und sich dann trotzdem noch die Haare zu raufen, das ist schon wieder Jammern auf sehr hohem Niveau. Und man hat jetzt natürlich die Hoffnung, dass es irgendwann funktioniert, aber wie gesagt, die ersten Spiele, die waren wirklich, hui.
Ja.
Sehr ernüchternd.
Aber ich erinnere mich noch, und jetzt bitte nicht anfangen zu lachen, aber als Leverkusen in so einer sportlichen Krise war, wo jeder dachte, die steigen bald ab, haben sie mit Xabi Alonso einen Trainer verpflichtet. Ich glaube, die ersten 5 Spiele hat er keinen Sieg geholt. So, irgendwie so war das.
Das war ein bisschen holprig, der Anfang. Ja.
Es war aber sehr, sehr holprig. Und jeder hat gedacht, okay, der ist bald wieder weg. Und seitdem hat er, glaube ich, nicht mehr verloren, seit jetzt 1,5 Jahren gefühlt. Und das hatte ich tatsächlich dann immer, also jetzt so nach dem Wiesbaden-Spiel, häufiger im Kopf. So, okay, diese Mannschaft braucht da einfach, also ich will auf gar keinen Fall mich irgendwie mit Leverkusen und Xabi Alonso vergleichen, also nur um das mal kurz klarzustellen. Aber so, dass Schade. Diese Mannschaft einfach eine gewisse Anlaufzeit brauchte mit dem neuen Trainer. Dass eben die Abläufe, dass so von dem Walter-System zum Baumgart-System einfach so ein bisschen Übergangsfrist brauchte, um die Abläufe zu kennen. Wie spiele ich jetzt? Wie keine wilden Positionswechsel mehr, etwas klareres Spiel, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Und ja, da hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man diesen Trainerwechsel möglicherweise schon im Winter getan hätte, damit man eben diese Zeit auch hat, wenn man ein bisschen andere Spielweise hat.
Hinterher ist man halt immer schlauer, ne?
Ja. Klar, will ich jetzt auch alles gar nicht, darum geht es auch nicht, aber ich glaube, also meine Hoffnung ist, dass es halt einfach ein paar bisschen Zeit gebraucht hat und jetzt haben wir die Länderspielpause noch und dass wir gegen Wiesbaden schon die ersten Ergebnisse gesehen hat, wie es laufen kann, in welche Richtung das geht.
Tja, aber Sven, und der Länderspielpause ist auch Trainingspause und jetzt kann man wieder nichts eintrainieren. Also das ist doch alles scheiße. Die sollen doch über den Acker laufen und sich die Lunge aus dem Hals setzen.
Ja. Das aber nur
unter Felix Magath. Wenn sie ein paar gute Spielzüge trainieren, dass sie ein paar Tore schießen.
Na gut, da wäre ich zur Not auch noch mit zufrieden. Ja, so ist das. Und was passiert jetzt am Ende des Jahres? Trauen wir uns Prognosen zu, Tanja? Du bist doch
am
immer
Ende
so
des Jahres oder am Ende der Saison?
Ende der Saison.
Okay.
Des Spieljahres.
Okay. Mein Tabellenrechner sagt, der HSV gewinnt alle Spiele und wird deswegen Zweitligameister. Ganz einfach.
Ja. Sehr gut. Ja, das würde ich nehmen.
Ja, ich sag doch, dass Timo mir nicht widersprechen wird.
Ja, also wenn das so ist, wenn das so kommt, nehme ich auf jeden Fall. Boah, aber das ist, also ich glaube, es hängt sehr, sehr viel an unserem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Weil wenn wir das gewinnen, steigen wir direkt auf. Das ist meine Prognose.
Also da bin ich bei dir, das denke ich auch, obwohl der Weg dahin, also bis Kiel kommt, da ist Kaiserslautern, Magdeburg noch dazwischen und Fürth natürlich auswärts, das sind auch solche Sachen, so, boah, da muss man auch erstmal unfallfrei durchkommen. Aber klar. Wenn Tanja sagt, wir gewinnen noch alle 8 Spiele, also dann gehören die 3 ja dazu, ne? Wenn ich das so richtig
kapiere. Die würden eigentlich gehören dazu.
Ja. Dann gehören sie dazu und dann haben wir ja kein Problem damit. Ja. Gut.
Nee, ich habe das jetzt beschlossen.
Ja. Es ist, also hättest du mich jetzt nach Düsseldorf oder hätte ich mich selbst gefragt, ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich mich nach Düsseldorf gefragt und das habe ich getan, da habe ich gesagt, nee. Leute, also
no nee, nach way. Düsseldorf hatte ich auch null Hoffnung.
No also, way, also das wird nichts. Da ich hatte ja vergangenen, wann war das, Sonntag gegen wen, da hatte ich noch ein Termin nebenbei, sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht ins Stadion gegangen. Ich war gegen Düsseldorf war ich so sauer, also egal.
Genauso, und ich war ja noch in der Altstadt, nur kurze Anekdote nebenbei, und wir sind nach dem Spiel in der Altstadt gewesen und haben dann irgendwie in so einer Pizzeria da eine Pizza gegessen und da waren so ein paar Düsseldorf-Fans und die sagten, der eine sagte nur so, hey, wir waren heute so schlecht, aber ihr wart einfach noch schlechter. Und ich sag, besser kann man es nicht zusammenfassen, ey, das ist wirklich so. Und das war ja wirklich ein Spiel, wenn du dir überlegst, dass die beiden Mannschaften aufsteigen wollen und du guckst dir dieses Spiel Düsseldorf gegen HSV nochmal an, das glaubst du doch nicht. Ist doch völlig verrückt. Die waren ja beide, Düsseldorf hatte, glaube ich, 3 Torschüsse und der HSV 1. So. Es ist völlig irre.
Deswegen muss Düsseldorf dann die Relegation gegen Köln spielen.
Das wäre ein schöner Relegationsplatz, ja. Aber ich befürchte, dass Kiel in die Relegation geht.
Mein Tabellenrechner sagte was anderes.
Okay, sehr gut. Dann glaube
ich
mit deinem Tabellenrechner.
Ich will ja nicht jinxen oder so, aber manchmal ist Tanjas Tabellenrechner parteiisch, habe ich das Gefühl. Aber ist egal. Das darf er ja auch gerne mal sein.
Blau bei schwarze Brille auch.
Genau. Ja, Timo. Ich glaube, wir sind einmal ganz kurz durch die MV und wieder zurückgekommen. Ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Zeit. Hat mir
sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch.
Und ich hoffe, der eine oder andere, der die das eine oder andere nimmt da noch ein bisschen was von mit oder auch eben nicht. Für Diskussionen steht Tanja immer zur Verfügung. Mich lass damit in Ruhe. Und ja. Tanja, hast du noch irgendwelche fabulösen letzten Worte?
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV, schließe ich mich an.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.